Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 15. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wir haben am vergangenen Sonntag gehört, wie vielen Nöten die Christen in den Gemeinden hin und her ausgesetzt waren. Es wird uns hier im Jakobusbrief ganz besonders deutlich am Beispiel der Tagelöhner, denen man den täglichen Lohn vorenthielt und die auch vor Gericht kein Recht bekamen. Das ging tief unten durch. Und Jakobus ermahnt sie dazu, geduldig auszuharren bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit, bis zum Kommen des Herrn. Nicht der Rachsucht Raum zu geben, die Widersacher nicht zu verdammen, nicht zu verurteilen, sondern in rechter Weise, wie es der Herr Jesus Christus auch gelehrt hat, in der Bergpredigt zu reagieren. Aber die Frage stellt sich doch, wie sollten sie denn in der Praxis mit solchen Situationen auf sich selbst gestellt umgehen? Und da wird hier deutlich, dass sie gar nicht auf sich selbst gestellt waren, im Gegenteil. Sie durften wissen um den Beistand ihres himmlischen Vaters und werden dazu ermutigt, ihre Nöte vor Gott auszubreiten und zu beten. Das ist immer wieder das Entscheidende in unserem Glaubensleben, dass wir all das, was wir auf dem Herzen haben, vor Gott ausbreiten, ihn einbeziehen in unser Leid, wie Ole Halsby es mal formuliert hat, den Herrn Jesus hineinzulassen in unsere Nöte, hineinzulassen in unser Leid. Das ist eine gute Definition für das, was Gebet eigentlich ausmacht. Oder auch das, was wir in den Psalmen lesen, schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist es, was wir im Gebet tun dürfen. Leidet jemand unter euch, welcher Art auch immer dieses Leiden sein mag, leidet jemand unter euch, der bete. Wie sagt der Volksmund, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und so dürfen wir unser Leid teilen mit unserem himmlischen Vater, der im Grunde genommen mehr leidet unter unseren Nöten, als wir selbst darunter leiden. Mittendrin in unserer Trübsal, mittendrin in unserer Not steht unser Herr. Damit dürfen wir rechnen und dürfen all das, was uns bewegt, ihm ans Herz legen. Leidet jemand unter euch, der bete. Und dann gibt es natürlich auch Zeiten und gab es sicherlich auch Zeiten für die Geschwister damals, in denen sie guten Mutes waren, in denen sie sich freuten, nicht nur über das Heil Gottes in Christus, sondern auch über mancherlei irdische Wohltaten, Erleichterungen auf ihrem Weg dem Herrn Jesus Christus nach. Und darum fügt Jakobus hier an, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Er dachte wahrscheinlich an die alttestamentlichen Psalmen. Es handelt sich ja um einen Brief an die Judenchristen. Und sie waren darin zu Hause, hatten das auch mit hineingenommen in ihr christliches Leben. Sie sollten Psalmen singen, sie sollten Loblieder singen, sie sollten den Herrn preisen, wenn es ihnen rein äußerlich gut ging. Innerlich, von der Psyche her und auch körperlich gut ging. Sollten sie ebenfalls Gott daran teilhaben lassen. Wie sagt der Volksmund weiter? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Also unser himmlischer Vater möchte nicht nur unsere Gebete hören, wenn es uns schlecht geht. sondern er möchte auch teilhaben an unserer Freude. Das bewahrt uns auch davor, in solchen Zeiten, in denen es uns gut geht, übermütig zu werden, hochmütig und stolz zu werden oder uns gar selbst die Ehre zu geben. Das Loben und Preisen Gottes ist ein Ausdruck davon, dass wir wissen, woher unser Wohlsein kommt, dass es von Gott herkommt. Also ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Beide Seiten, die Seite des Leidens und die Seite des Wohlergehens, werden hier von Jakobus angesprochen, und jedes Mal wird unser himmlischer Vater einbezogen, sowohl in unser Leid als auch in unsere Freude. Dürfen noch andere Geschwister mit daran teilhaben lassen, an unserem Leiden, aber auch an dem, was der Herr uns Gutes, immer wieder Gutes tut. Und nun kommt Jakobus auf eine spezielle Art von Leiden zu sprechen, und zwar auf Krankheitsleiden, auf körperliche Leiden. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Zunächst einmal möchte ich dazu sagen, wenn wir uns noch einmal den Abschnitt, der vorausgeht, anschauen, in dem Jakobus ja auf die Wiederkunft des Herrn Jesus zu sprechen kommt, dass es hier ganz klar wird, dass dem Herrn unser leibliches Befinden, unser körperliches Befinden nicht egal ist. Könnte ja auch hier einen Schlusspunkt gesetzt haben, der Heilige Geist könnte ja unter Vers 12 einen Schlusspunkt gesetzt haben. Da geht es um die Wiederkunft Jesu, um die herrliche Freude, die auf uns wartet, wenn der Herr wiederkommt und uns aus allem Leid und aus allem Elend erlösen wird, wenn es zur Vollendung der Gemeinde Jesu kommt. Aber es steht hier kein Schlusspunkt, im Gegenteil. Jakobus kommt dann eben speziell auf unsere körperlichen Leiden zu sprechen. Und das bedeutet doch, dass Gott das nicht egal ist, wie es uns leiblich ergeht in dieser Zeit und in dieser Welt. Gott sagt also nicht, wartet auf das Kommen des Herrn Jesus Christus und alles andere ist im Grunde genommen uninteressant. Wie du dich körperlich befindest oder in deiner Psyche, das ist doch völlig nebensächlich. Es gab ja im Griechentum eine Strömung, eine philosophische Strömung, die sagte, also was mit deinem Leib geschieht, ist im Grunde genommen völlig egal. Aber Gott ist unser Leib eben nicht egal. Und das lesen wir im 1. Korintherbrief, im 6. Kapitel, in den Versen 19 und 20, dass Gott unseren Leib erkauft hat. Wodurch? Durch das Blut Jesu hat er unseren Leib erkauft, nicht nur unsere Seele, sondern auch unser Leib gehört ihm. Und unser Leib ist Gott von daher schon nicht gleichgültig. Mal ganz abgesehen davon, dass wir ja unsere entsprechenden Nöte damit haben. Unser Leib gehört ihm und er kümmert sich darum. In großer Liebe und Fürsorge. Gott ist es also nicht egal, was mit unserem Körper passiert, was damit geschieht. Sondern wir dürfen uns an ihn wenden, wenn wir krank sind. In allen Krankheitsnöten. Wir dürfen uns auf seine Verheißungen stützen. Und so lesen wir im Alten Testament, im 2. Mosebuch, Kapitel 15, das bekannte Wort: Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und wenn wir uns da den Zusammenhang anschauen, dann geht es hier zunächst einmal um Vorbeugung, um Prophylaxe, so nennt man das ja im medizinischen Bereich. Das heißt, wir sollten in den Ordnungen Gottes leben, damit wir nicht schuldhaft krank werden. Gott sagt es seinem Volk: Wenn du dich an meine Ordnungen hältst, dann will ich die Krankheiten, die ich auf die Ägypter gelegt habe, nicht auf dich legen. Das heißt, es geht darum, dass wir verantwortlich mit unserem Leib umgehen. Das ist sehr wichtig. Aber wenn es nun mal so ist, ob schuldhaft oder nicht schuldhaft, dass wir krank geworden sind, dann gilt uns diese Zusage, ich bin der Herr, dein Arzt, natürlich auch im Blick auf Besserung, im Blick auf Heilung, und darum geht es hier in diesem Abschnitt. Wir sprechen im Blick auf die Mediziner von einem sogenannten Hausarzt. Und da ist es früher noch viel mehr als in unserer Zeit üblich gewesen, dass solche Ärzte auch Hausbesuche machten. Diese Ärzte in diesem klassischen Sinn sind selten geworden. Wir hatten früher noch eine Hausärztin, die solche Besuche machte bei den Kranken. Aber manchmal ist solch ein Hausarzt auch nicht zu erreichen. Wir sind in Not, vielleicht rufen wir den Notarzt an, der kommt auch nicht immer sofort, und erreichen den Arzt nicht. Aber es gibt einen Hausarzt, den wir immer, zu jeder Zeit und von welchem Ort auch immer erreichen können. Und das ist unser himmlischer Vater, das ist der Herr Jesus Christus auch. Und das muss uns zur Realität werden, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig. Der Herr Jesus will uns alles sein. Er will auch unser Arzt sein. Er ist unser Hausarzt. Das kann man ganz realistisch so im Glauben ergreifen. Das will der Heilige Geist uns deutlich machen. Das ist leider aber viel zu wenig Realität für uns. Wir pflegen unser Vertrauen oftmals mehr auf irdische Ärzte und auf Medizin zu setzen als auf unseren himmlischen Arzt. Das muss zunächst einmal klar sein, dass mit den irdischen Ärzten und der Medizin, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hat seinen Stellenwert, aber unser ganzes Vertrauen sollte allein unserem himmlischen Arzt gelten. Ich bin der Herr, dein Arzt. Es ist wichtig, dass wir das zunächst einmal verinnerlichen. Der Herr Jesus will uns alles sein, auch derjenige, der für unser leibliches Befinden sorgt. Diese Sorge um unser leibliches Befinden wird auch deutlich, grundsätzlich deutlich, und das ist das Fundament aller Heilungen und Besserungen, die Gott schenkt, auch im Blick auf unser Leibesleben, ist verbunden mit dem, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Dazu mal ein Wort aus dem Matthäusevangelium Kapitel 8. Da geht es um die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Kapitel 8 ab Vers 14. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Im Blick auf die Befreiung der Besessenen und auch hinsichtlich der Heilung von körperlichen Krankheiten spricht Matthäus hier unter der Leitung des Heiligen Geistes von einer Erfüllung, von der Erfüllung eines Wortes aus dem Propheten Jesaja. Kapitel 53, Vers 4, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Und das beziehen wir ja in erster Linie auf unsere Sündenschuld, auf unsere Sündenkrankheit, wenn man es mal so nennen darf. Der Herr Jesus hat am Kreuz unsere Sünden getragen, das ist das Entscheidende zunächst einmal. Das steht im Zentrum des Evangeliums. Er hat all unsere Sündenlast auf sich genommen, sodass wir mit Gott versöhnt sein können durch das Blut seines Sohnes. Das ist immer wieder unsere große Freude. Wir brauchen nicht mehr mit unvergebener Schuld zu leben, sondern wir dürfen Vergebung unserer Sünden haben nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber, wie wir hier lesen, hat der Herr Jesus auch unsere Krankheitsnöte, unsere leiblichen Krankheitsnöte getragen. Er hat sie auf sich genommen. Er ist damit fertig geworden am Kreuz. Nicht nur das, sondern an anderer Stelle lesen wir, dass der Herr Jesus durch sein Leiden und Sterben auch den Tod besiegt hat. Das heißt, er hat ein vollkommenes Erlösungswerk dort am Kreuz geschaffen. Auch die Mächte der Finsternis hat er dort zur Schau gestellt, hat sie überwunden, im Triumphzug einhergeführt. Der Satan ist besiegt. Nun möchte jemand sagen, wenn das so ist, wenn wir vollkommene Vergebung unserer Sünden haben, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann dürfen wir das ja auch auf unsere Krankheiten beziehen, also brauchen wir nicht krank zu sein. Aber das wäre allerdings ein Fehlschluss. Denn es gibt Dinge, die sind vorbehalten für die Vollendung. Die können wir nicht uneingeschränkt auf diese Zeit beziehen. Das geschieht ja immer wieder in den sogenannten schwarmgeistigen Bewegungen, dass man nicht das Jetzt und das Einst voneinander unterscheidet. Das müssen wir aber tun. Vergebung der Sünden gibt es jetzt. Vollständige Vergebung der Sünden. Aber Erlösung des Leibes gibt es erst am Ende, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Der Satan ist besiegt durch das Kreuz auf Golgatha. Und doch treibt er hier noch sein Unwesen. Der Tod ist überwunden durch Christi Tod und durch seine Auferstehung. Und doch werden wir noch sterben müssen, wenn der Herr nicht zuvor wiederkommt. Das heißt, hier müssen wir unterscheiden. Und doch dürfen wir sagen, wenn Gott in dem einen oder anderen Fall körperliche Heilung schenkt, dann tut er das aufgrund dessen, was dort am Kreuz geschehen ist. Wie alles andere auch in dieser Welt. Jede Wohltat, die wir empfangen, empfangen wir aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung und Erhöhung für uns getan hat. Das ist die Grundlage, das ist die Basis. Und das ist sehr wichtig, dass wir das so auch im Glauben ergreifen können. Und auf dieser Grundlage dürfen wir uns in Krankheitsnöten, wie Jakobus hier sagt, an den Herrn wenden. Ganz persönlich. Hier werden die Ältesten in der Gemeinde erwähnt. Sie stehen stellvertretend für die ganze Gemeinde. Es geht im Grunde genommen nicht nur um die Fürbitte der Ältesten, obwohl sie hier speziell genannt werden und auch diesen speziellen Dienst des Gebetes für die Kranken verrichten, sondern im Grunde genommen steht die ganze Gemeinde dahinter. Die Ältesten stehen stellvertretend für die ganze Gemeinde. Und alle stehen stellvertretend für Gott selbst, der hier handelt. Denn niemand kann gesund machen, außer Gott selbst. Und darauf sollte der Kranke sein ganzes Vertrauen setzen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten. Das heißt, das Anliegen geht von dem Kranken aus. Er wird nicht dazu gedrängt, von den Ältesten oder von der Gemeinde diesen Weg zu gehen, den Gott uns hier empfiehlt und von dem viel zu wenig in der Gemeinde Jesu Gebrauch gemacht wird. Und wir sollten das nicht den schwarmgeistigen Gruppen, den sogenannten Heilungsbewegungen überlassen. Wenn ich das mal so einfügen darf. Nicht umsonst hat jemand mal gesagt, die Sekten sind die Insekten an den faulen Stellen der Kirche. Das heißt also da, wo wir bestimmte Wahrheiten der Heiligen Schrift vernachlässigen, stürzen sich andere darauf und missbrauchen diese Stellen. Darum dieser Satz, die Sekten sind die Insekten an den faulen Stellen der Kirche. Also wir wollen das nicht den sogenannten Heilungsbewegungen oder Heilern überlassen, was hier geschrieben steht, sondern wollen das in gesunder, nüchterner, biblischer Weise integrieren in unser Gemeindeleben. Da gehört es nämlich hinein. Die Ältesten, die hier erwähnt sind, das sind die Ältesten der Ortsgemeinde, von denen hier die Rede ist. Dass darüber hinaus auch noch Dinge geschehen können, wollen wir nicht in Abrede stellen, aber hier sind die Ältesten in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde gemeint. Also, die Ältesten drängen, um darauf zurückzukommen, die Ältesten drängen hier nicht den Kranken dazu, diesen Weg zu gehen, der ein guter Weg, ein biblischer Weg ist, der hier empfohlen wird, sondern das Anliegen geht von dem Kranken selbst aus. Und es handelt sich mit Sicherheit nicht um irgendeinen Schnupfen, der hier behandelt werden soll, obwohl einem das auch sehr lästig sein kann, und dann darf man auch darum beten, dass der Herr sich über uns erbarmt. Ja? Aber damit geht man in der Regel nicht zu den Ältesten, dass sie über den Kranken beten, sondern es geht um eine schwere Krankheitsnot. Möglicherweise um eine lebensbedrohende Krankheit. Damit kommt also und darf dieser Kranke nun zu den Ältesten kommen, damit sie über ihn beten. Gemeint ist, sie beugen sich über ihn und beten für ihn. Vielleicht auch unter Handauflegung ist hier gemeint, aber der Kranke, so kann man sich das vorstellen, kniet sich und es wird von Seiten der Ältesten, aller Ältesten, hier für und über dem Kranken gebetet. Es gibt viele mutmachende Zeugnisse in der Bibel und darüber hinaus dafür, dass Gott Menschen in wunderbarer Weise auch von leiblichen Krankheiten geheilt hat. Bei dem Herrn Jesus hatte das noch eine besondere Bedeutung in seinen irdischen Tagen. Er musste seine Messianität durch Zeichen und Wunder unter Beweis stellen. Deshalb auch die speziellen Gaben, auch die apostolischen Gaben bei den Aposteln. Die Botschaft, das Evangelium musste bestätigt werden durch Zeichen und Wunder. Das ist etwas ganz Spezielles noch. Aber darüber hinaus darf man erwarten, dass Gott auch auf diesem Gebiet immer wieder wunderbar segnet, und auch die Kirchengeschichte gibt davon Zeugnisse. Von Spurgeon heißt es beispielsweise, dass durch seine Fürbitte mehr Menschen in London geheilt worden seien auf dem Gebiet leiblicher Krankheiten als durch die Kunst der Ärzte. Und Spurgeon war sicherlich ein sehr, sehr nüchterner Mann, und doch hat ihn Gott dazu gebraucht, für viele Menschen zu beten, und Gott hat Gebete in wunderbarer Weise erhört. Es gibt also wirklich mutmachende Zeugnisse dafür, und wir wollen uns auch auf diesem Gebiet ermutigen lassen. Und nun sollen die Ältesten dieses Gebet sprechen und gleichzeitig den Kranken mit Öl salben. Dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Nun wird diese Aussage oftmals unterschiedlich verstanden. Manche gehen davon aus, dass es hier um einen symbolischen Akt geht. Das Salben mit Öl. Öl ist ja in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Und so versteht man das dann, dass man den Kranken symbolisch salbt mit Öl. Aber das Wort, das hier gebraucht wird, stammt aus dem medizinischen Bereich. Nicht aus dem kultischen Bereich. Man salbte ja, im Alten Testament wird uns das berichtet, Könige, man salbte Priester, Geräte wurden gesalbt und Gott geweiht. Das waren kultische Handlungen, die vollzogen wurden. Da gebraucht die Bibel ein anderes Wort als das, das wir hier vorfinden. Hier geht es um einen Begriff aus dem medizinischen Bereich. Das bedeutet also, dass das Öl in der damaligen Zeit als Linderungsmittel gebraucht wurde, gegen Schmerzen und auch als Heilmittel. Nicht für alle Krankheiten, aber eben auch als Heilmittel. Das bedeutet für uns, dass der Gebrauch von Medizin nicht ausgeklammert ist. Das Gebet der Ältesten über den Kranken, das Gebet der Ältesten zu Gott über den Kranken, schließt nicht die Einnahme von Medizin aus. Es ist wichtig, gerade auch im Blick auf solche, die da einen ganz anderen Weg gehen und sagen, du darfst keine Medizin gebrauchen. Du darfst auch nicht zum Arzt gehen. Ich habe selbst jemanden kennengelernt, der diesen Weg gegangen ist. Für sich persönlich, aber... Und das ist das Notvolle. Wenn er für sich persönlich das so nimmt, können wir nichts dazu sagen. Aber er machte das auch verpflichtend für andere. Das war das Problem. Er selbst ist damit sehr gut gefahren, der Mann ist über 90 Jahre alt geworden. Aber es verpflichtend zu machen für andere und zu sagen, du darfst nicht zum Arzt gehen, du darfst keine Medizin nehmen, da wird's kritisch, ja? Und ich denke, dass dieser Text das auch deutlich macht. Das eine schließt also das andere nicht aus. In den Apokryphen, wie Luther gesagt hat, der Heiligen Schrift nicht gleichgestellt, aber doch nützlich zu lesen, finden wir folgende Worte über den Arzt. Überschrift Lob des Arztes, Sirach, Kapitel 38. Ich lese uns das einmal vor. Es ist ganz interessant. Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, damit du ihn hast, wenn du ihn brauchst. Denn der Herr hat ihn geschaffen und die Heilung kommt von dem Höchsten. Ein ganz wichtiger Satz, die Heilung kommt von dem Höchsten. Aber der Arzt wurde eben auch von Gott geschaffen und Könige ehren ihn mit Geschenken. Die Kunst des Arztes erhöht ihn und macht ihn groß bei Fürsten und Herren. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Da geht es also um Medizin. Wurde nicht das bittere Wasser süß durch Holz, damit man seine Kraft erkennen sollte? Und er hatte solche Kunst den Menschen gegeben, um sich herrlich zu erweisen durch seine wunderbaren Mittel. Damit heilt er und vertreibt die Schmerzen und der Apotheker macht Arznei daraus, damit Gottes Werke kein Ende nehmen und es Heilung durch ihn auf Erden gibt. Mein Kind, wenn du krank bist, so missachte dies nicht, sondern bitte den Herrn, dann wird er dich gesund machen. Also die Kunst des Arztes wird hier gerühmt, sie kommt von Gott und man sollte davon auch Gebrauch machen. Und wir hier in unserem Breitengraden haben ja großartige Möglichkeiten, dass man uns medizinisch helfen kann. Und es wäre töricht, das einfach grundsätzlich auszuschlagen. Wenn du persönlich in dem einen oder anderen Fall anders geführt wirst, ist das eine ganz andere Geschichte. Ja? Aber grundsätzlich sind wir dankbar für alle Heilmittel, für alle Medizin, die uns gegeben wird. Da ist auch die Chemie nicht ausgeklammert, ihr Lieben. Gerade auch die Kinder Gottes sind auf diesem Gebiet sehr anfällig. Ja? Man möchte beinahe sagen, schwärmerisch manchmal anfällig. Dass sie sagen, also nur pflanzliche Mittel und dergleichen. Chemie kommt für mich gar nicht in Frage. Nicht wahr? Gott hat auch chemische Medizin in seiner Hand. Und wenn wir auch manchmal Probleme haben mit den Nebenwirkungen, wir können ja da unterschiedlich dann auch handeln, so können wir doch grundsätzlich sagen, auch das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Ganz abgesehen von Missbräuchen und von diesen ganzen Geldgeschichten, die dahinter stehen. Wir dürfen das auch dankbar aus Gottes Hand nehmen. Dankbar, ihr Lieben. Das wird hier deutlich im Jakobusbrief, wenn es heißt, und in Salbe mit Öl in dem Namen des Herrn. Also beides soll geschehen im Namen des Herrn, sowohl das Gebet der Ältesten als auch die Einnahme von Medizin oder der Gebrauch von Medizin, wie hier das Öl. Im Namen des Herrn, und das bedeutet doch, dass ich dankbar dafür bin, dankbar für die Medizin, dankbar für die ärztliche Hilfe, dass ich das nicht mit Widerwillen einnehme, sondern dass ich sage, das ist jetzt von Gott so gewollt und so geschenkt für mich persönlich, ich darf das nehmen und nehme das im Namen des Herrn, und rechne damit, dass Gott seinen Segen darauf legt. Darum geht es doch hier. Also in dem Namen des Herrn wollen wir also dankbar sein. Einfältigen Herzens, das bedeutet, dass wir, auch wenn wir einen irdischen Arzt konsultieren und Medizin für uns in Anspruch nehmen, dass wir das tun im festen Vertrauen, nicht auf den Arzt, nicht auf die Medizin, auch nicht hier auf die Ältesten, sondern allein auf den Herrn selbst, unser Vertrauen setzen. Die Heilung kommt, so haben wir auch gelesen in den Apokryphen, von dem Höchsten. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift ebenfalls, ganz klar und deutlich. Die Heilung kommt von oben und unser Vertrauen sollte ganz allein dem Herrn gelten. Er sandte sein Wort, Psalm 107, und machte sie gesund. Wir werden gesund durch Gottes Wort. Das schließt eben auch die körperliche Heilung oder Besserung mit ein. Da, wie es der Herr will, wie es seinem Ratschluss entspricht für uns. Also, Gebet und Medizin, Operation oder was es auch immer sein mag, schließen einander nicht aus. Dankbaren Herzens und in Einfalt genommen, im Namen des Herrn, in völligem Vertrauen auf den Herrn allein. Gott kann so und so handeln, das ist ganz unterschiedlich, wie er handelt. Wir dürfen ihm da keine Vorschriften machen. Dass er aber etwas tut, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dass er etwas tut, das sagt uns Vers 15 ausdrücklich. Also wie Gott handelt, das ist seine Sache. Ja? Mit Medizin, ohne Medizin oder wie auch immer. Das ist seine Sache. Nur, dass wir vorsichtig sind im Blick auf okkulte Quellen. Wenn ich das mal nachtragen darf jetzt. Es gibt auch okkulte Quellen. Denken wir an die sogenannte Homöopathie. Das ist eine ganz, ganz fragwürdige Sache und hat ihren Ursprung, die ganze Geschichte, ihren Ursprung im Spiritismus. Hahnemann, der Gründer dieser Sache, war ein Spiritist. Also hier müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen auch nicht so argumentieren, dass wir sagen, es hat aber geholfen. Nicht wahr? So argumentiert die Welt, aber so argumentieren auch manchmal Christen. Es hat aber geholfen, sie fragen nicht nach der Quelle. Es ist aber wichtig für uns Christen, dass wir wissen, woher die Hilfe kommt. Von Gott, und Gott verbindet sich nicht mit fragwürdigen Methoden und Quellen. Das ist nochmal sehr, sehr wichtig nachzutragen. Ansonsten kann Gott handeln, wie er will, und er wird auch handeln. Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Also, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Eine feste Zusage, die wir hier haben, durch Gottes Wort. Eine wunderbare Verheißung, die uns hier gegeben ist. Aber jetzt fragen wir uns, wie sieht das aus mit der Hilfe? Und manche sagen, ja, wenn es hier heißt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, dann muss das nicht unbedingt körperliche Heilung sein, dann kann sich das auch darauf beziehen, dass der Kranke so gestärkt wird, dass er seinen Krankheitszustand gut ertragen kann. Dass er gut damit umgehen kann und auch darin noch ein Zeugnis sein kann für den Herrn Jesus. Nun, das wollen wir nicht einfach so vom Tisch fegen. Und Gott heilt auch nicht jeden, das stimmt, körperlich jeden. Das tut er, wie er will. Den einen lässt er krank, den anderen heilt er körperlich. Einem dritten schenkt er vielleicht vorübergehende Besserung. Immer will er innerlich stärken und kräftigen, dass wir in Krankheitszeiten den Mut nicht verlieren und auch die Krankheitsnot gut ertragen können. Und ein Zeugnis sein können für den Herrn Jesus. Aber hier, in diesem Fall, wird ganz speziell die konkrete Heilung von einem leiblichen, von einer leiblichen Not angesprochen und zugesagt. Ganz konkret. Das heißt also, aus der Vielfältigkeit der Möglichkeiten Gottes im Umgang mit den Kranken, können ja nie sagen, wenn du glaubst, wirst du gesund, ja, auf jeden Fall. Wenn du nicht glaubst, wenn du also nicht gesund bist, dann stimmt was nicht mit dir. Ja? Das dürfen wir nicht. Aber aus der Vielfalt der Möglichkeiten, wie Gott handelt im Umgang mit seinen Kindern, greift Jakobus hier diese ganz spezielle Möglichkeit heraus und gibt die Zusage, wer den Glauben hat, dass er leibliche Heilung von Gott erfährt, wem der Heilige Geist diese Zuversicht ins Herz gibt, zusammen mit den Ältesten hier, bei dem wird es geschehen. Womit können wir das begründen, dass hier tatsächlich von einer leiblichen Heilung die Rede ist, nun durch das Wort, der Herr wird ihn aufrichten. Hier geht es um ein Aufrichten vom Krankenlager. Das heißt also, wie bei dem Gichtbrüchigen beispielsweise. Das heißt also, er kann plötzlich aufstehen und ist wieder gesund. Oder nach einer gewissen Zeit kann er sich erheben und ist wieder gesund. Der Herr selbst wird ihn vom Krankenlager aufrichten. Das ist damit gemeint. Also kann es hier nur um eine leibliche Heilung gehen. Es gibt also den Fall, dass der Kranke zu den Ältesten kommt und sagt, ich habe den Glauben in meinem Herzen, der Heilige Geist wirkt diesen Glauben in mir, davon gehe ich aus, dass ich durchaus leiblich wieder gesund werde. Und die Ältesten können sich durch das Wirken des Heiligen Geistes dem anschließen und beten jetzt im Glauben um leibliche Gesundheit. Diesen Fall bringt Jakobus hier. Ich sage es noch einmal, aus den vielfältigen Möglichkeiten, wie Gott handeln kann und wie Gott handeln will. Und da gibt Jakobus hier die Zusage durch den Heiligen Geist, dem Kranken wird geholfen und der Herr wird ihn von seinem Krankenlager, in Klammern, von seinem Krankenlager aufrichten. Ich hoffe, dass ich mich deutlich ausgedrückt habe. Ich betone es noch einmal. Das heißt nicht, dass Gott in jedem Fall jeden Menschen, jeden Christen gesund machen will. Ja, wir müssen sehr nüchtern und keusch damit umgehen. Aber Jakobus spricht von diesem konkreten Fall hier. Wir kommen zum Schluss, langsam zum Schluss. Jakobus spricht weiter vom Bekennen der Sünden. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Worum geht es hier? Hier geht es nicht um eine Lebensbeichte. Es ist gut, wenn man irgendwann mal eine Lebensbeichte abgelegt hat. Ja? Grundsätzlich mal reinen Tisch gemacht hat. Aber darum geht es hier nicht. Sondern hier geht es um konkrete Sünden, deren Folgen die Krankheit ist. Und wir wissen um dieses ganze Problem, es wird ja in der Heiligen Schrift, besonders auch im Buch Hiob behandelt, es gibt Krankheiten, die sind Folge der Sünde. Beispielsweise lesen wir das im 2. Chronikerbuch von einem König namens Asa, 2. Chroniker 16, 12 und 13. Er erkrankte an den Füßen, so heißt es dort, aufgrund eines Ungehorsams. Dieser Zusammenhang ist hier ganz klar, in 2. Chroniker Kapitel 16. Und statt nun den Herrn zu suchen und seine Sünde zu bekennen, sich davon loszusagen und sein Vertrauen auf den Herrn zu setzen, sucht er als erstes die Ärzte. Dass er den Arzt überhaupt konsultiert hat, das war nicht das Problem. Aber hier lag Sünde vor, die bekannt werden musste. Und er sollte sein Vertrauen zunächst einmal auf den Herrn setzen, ihn in allererster Linie suchen. Diese Möglichkeit gibt es. Es gibt eben auch die andere Möglichkeit, dass die Krankheit mit konkreter Sünde nichts zu tun hat im Leben eines Menschen. Das war beispielsweise bei Hiob der Fall. Und das war seine große Not, die er ausspricht, seinen Freunden auch immer wieder gegenüber. Ich habe mich auf einem guten Weg befunden. Ich weiß nicht, wo ich gegenüber Gott da schuldig geworden bin, in dem Sinne, dass ich an Sünde festgehalten hätte. Und trotzdem bin ich in diese Trübsal hineingekommen. Wer steckt dahinter, sagt Hiob, Gott selbst. Gott hat es so gewollt bei mir. Warum, weiß ich nicht. Dafür habe ich keine Erklärung. Während seine Freunde sagten, hör mal, Hiob, bei dir stimmt es nicht. Du hast gesündigt und darum geht es dir jetzt so schlecht. Wir kennen dieses Problem. Also im einen Fall könnte es so sein, im anderen Fall ist es nicht so. Aber wenn jemand weiß, da besteht ein Zusammenhang zwischen meiner Krankheit und Sünde in meinem Leben, dann sollte er sie bekennen hier. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Dass es solche Zusammenhänge gibt, haben wir gerade aus der Schrift heraus gesehen. Und wir wissen das auch aus Erfahrung in weniger, sagen wir mal, schwerwiegenden Fällen, Ärger, Groll, Neid, böse Gedanken. Was entsteht daraus? Magenprobleme, Darmstörungen, Schlafstörungen, das alles gibt es. Ja? Das sind psychosomatische Zusammenhänge, die wir grundsätzlich auch immer wieder mal bedenken sollten. Und es können Sünden sein, die nicht keine psychosomatischen Auswirkungen haben, aber aufgrund derer Gott ganz konkret züchtigt. 1. Korinther Kapitel 11, da ging es um den Missbrauch beim Abendmahl. Und Paulus schreibt den Korinthern, etliche von euch sind krank geworden, einige sogar gestorben, weil sie das Abendmahl missbraucht haben. Hier hat Gott unmittelbar eingegriffen und hat seine Kinder gezüchtigt mit dem Ziel, damit sie nicht samt der Welt verdammt werden. Also Gott hat immer noch eine Heilsabsicht auch damit gehabt, aber hier bestand ganz gewiss ein Zusammenhang. Bekenntnis der Sünde, Vergebung der Sünden durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dann ist die Bahn frei für das Wirken Gottes auch am Leibe eines Menschen oder in der Psyche auch eines Menschen. Ja, gehört ja auch mit zu unserer leiblich-irdischen Existenz. Das Ziel von all dem ist, dass Gott gepriesen wird, dass Gott gelobt wird, wenn er eingreift und Gnade schenkt zur Heilung oder zur Besserung, oder aber, fassen wir jetzt nochmal die Sache weiter, zur inneren Stärkung, dass Gott darüber gepriesen wird und wir in der Lage sind, anderen zu dienen. Das ist immer das Ziel leiblicher Hilfe. So haben wir es auch gehört vorhin bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Sie stand auf und diente ihnen. Das ist also nicht Selbstzweck. Herr, sollte es dir gefallen, mich gesund zu machen, dann soll das dazu dienen, dass ich anderen dienen kann, dich preisen kann, dir dienen kann und von daher auch anderen dienen kann. Das ist wichtig. Es geht nicht nur um unser Wohlbefinden. Unser Leib gehört Gott, ist ein Werkzeug, wie Paulus sagt, der Gerechtigkeit Gottes und sollte dementsprechend auch für Gott eingesetzt werden. Nicht wahr? Das bedeutet nicht, dass wir jetzt noch besondere Dienste übernehmen müssten in der Gemeinde oder so, aber im täglichen Leben sollten wir mit unserem Leib dem Herrn zur Verfügung stellen. In den täglichen Vorrichtungen, die Hausfrau zu Hause, am Küchenherd, beim Putzen und so weiter, sie dient dem Herrn und dient anderen damit. Ganz, ganz wichtig. Ja? Oder wo auch immer wir unsere Aufgaben zu verrichten haben nach dem Willen Gottes. Da sollen wir dem Herrn dienen und anderen dienen. Mit unserem Leibe, mit den Gliedern unseres Leibes. Ich schließe ab noch einmal mit diesem wichtigen, wichtigen Grundsatz. Und darum geht es hier ja auch in der Hauptsache, dass wir auch im Blick auf unser Leibesleben ganz allein dem Herrn vertrauen und ihm die Ehre geben. Ja? Darum hier der Gang zu den Ältesten und zu Hause schon, bevor man solch einen Weg geht, sollte man sein Vertrauen allein auf den Herrn setzen, ihn anrufen als Ersten, als den Arzt unseres Leibes und den Arzt unserer Seele, wobei die Hauptsache für uns die Hauptsache bleiben muss. Und die Hauptsache, ihr Lieben, die Hauptsache ist, dass wir mit Gott in Ordnung sind. Die Hauptsache ist, dass wir Frieden haben mit Gott. Die Hauptsache ist, dass unser ganzes Herz und Leben dem Herrn Jesus Christus gehört. Das ist die Hauptsache. Wir werden einmal sterben, auch wenn der Herr uns vorübergehend Heilung von leiblichen Krankheiten schenken sollte. Wir werden sterben müssen, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Und dann geht es ums Ganze, ihr Lieben. Und da ist das Entscheidende, dass ich weiß, ich bin mit Gott in Ordnung. Und das, was dann das Entscheidende ist, das ist auch jetzt schon das Entscheidende. Das ist auch jetzt schon die Hauptsache. Und meine Frage an dich, ist das für dich auch die Hauptsache? Ist das deines Herzens Freude, dass du mit Gott in Ordnung bist und Gemeinschaft mit ihm hast und mit seinem Wort? Das beides gehört unbedingt zusammen. Du kannst den Herrn Jesus und sein geschriebenes Gotteswort nicht voneinander trennen. Liebst du sein Wort nicht, liebst du den Herrn nicht. Das ist meine persönliche Frage an dich und das ist ganz, 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 ganz ernst. Ob du leiblich gesund bist oder leiblich krank bist und auch leiblich krank bleibst, das ist das Entscheidende. Ist der Herr Jesus Christus in seiner Gnade und Liebe wirklich ein und alles für dich? Liebst du ihn über alles, weil er dich über alles liebt? weil er sein Blut und sein Leben für dich am Kreuz gelassen hat. Der Herr mag uns Gnade schenken, dass es so ist, ihr Lieben, und wenn es nicht so ist, dann ist es nötig, dass wir Buße tun, dass wir uns darunter beugen und demütigen und sagen, Herr, vergib mir, dass es Dinge, auch Menschen in meinem Leben gegeben hat, die ich mehr geliebt habe als dich. Vergib mir das bitte, Herr. Und wenn das in unserer Gemeinde insgesamt der Fall sein sollte, bei vielen, vergib unserer Gemeinde, Herr, sei uns gnädig, damit das erkannt wird, damit das bekannt wird und damit Vergebung und Reinigung geschieht durch das, was du, Herr Jesus, am Kreuz für uns getan hast. Und alles andere tut der Herr und wirkt der Herr nach seinem Willen und nach seinem Wohlgefallen. Auch dafür dürfen wir ihn preisen. Amen.